Hallo Podcast-HörerInnen. In diesem Format Alle bekloppt stellen Leute im Chat Fragen, also ihr. Und ich lese sie dann vor. Ich bekomme die rüberkopiert in Discord von unseren tollen ModeratorInnen und dann lese ich die vor und unsere beiden DiplompsychologInnen beantworten die dann. Nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist keine Therapie und auch kein Ersatz für eine Therapie, aber vielleicht ist es ja so, würde ich sagen, eine Hilfe. Anscheinend ist es eine Hilfe, weil viele Menschen uns tatsächlich schon das Feedback gegeben haben, dass es eine Hilfe ist. Und tatsächlich ist das so einer der großen Gründe, warum wir das immer wieder machen und das so gerne machen.
Macht auch ein bisschen Spaß.
Ja, und Irewski schreibt erst später wieder hier, fährt jetzt mit seinem Sohn zu Penny und holen was zum Grillen. Also okay. Warten wir da jetzt noch so lang?
Ja, ich würde sagen,
wir warten. Ich finde schon, kann ja sagen, wenn die Kohle glüht und dann machen wir weiter.
Okay.
Wobei grillen sie dann und gucken dabei, alle bekloppt oder?
Das weiß ich nicht.
Was jetzt? Das war ja, dann machen wir vielleicht doch einfach weiter, weil da weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob wir dann noch.
Ich hoffe, es wird vegetarisch gegrillt, weil sonst.
Ja, sonst ist
dann sofort, aber nicht. Geht nicht.
Nein, das geht nicht. Dann möchten wir das gerne nicht hier besprochen haben.
So.
Weil da sind wir radikal. Wir fangen an. Tree Storm Cat hat eine Frage. Also Baumsturmkatze. Meine Frau und ich haben uns vor etwa 2 Jahren getrennt. Wir haben eine gemeinsame Tochter, jetzt fast 13, mit der meine Frau damals zurück nach England gezogen ist. Ich habe seitdem Verlustängste entwickelt, auch in Bezug auf Freundschaften und Beziehungen. In den Tagen, nachdem ich meine Tochter besucht habe, habe ich oft mit einer erdrückenden Traurigkeit zu kämpfen. Habt ihr vielleicht Tipps für Bücher oder Paper, mit Hilfe derer ich mich damit auseinandersetzen könnte?
Ehrlich gesagt nicht, aber nur weil mir jetzt nichts einfällt und ich auch im Moment ja aufgrund meines Post-Covid-Zustands nicht wirklich was lesen kann. Nein, eigentlich kann ich gar nichts lesen. Aber ich weiß es auch gar nicht. Es geht um die Traurigkeit und nicht um die Trennung. Denn da hätte ich dann das Buch von Marianne Nolde empfohlen. Also, Eltern bleiben nach der Trennung. Das empfehle ich auch grundsätzlich so für alle. Ich glaube, es ging eher um diese Traurigkeit, ne?
Verlustängste entwickelt und habe mit einer erdrückenden Traurigkeit zu kämpfen. Also ich würde mal sagen, die Gesamtsituation, aber besonders die Traurigkeit.
Ja, also da bin ich überfragt, was Bücher betrifft. Bin mir auch gar nicht sicher, aber ich meine, es kann natürlich helfen. Ansonsten vielleicht mit jemandem sprechen. Und diese Traurigkeit, da würde ich gut, erdrückende Traurigkeit klingt nach nicht situationsangemessen empfundene Traurigkeit, zumindest jetzt aus deiner Sicht. Aber ich denke, eine Traurigkeit ist bei so einer Situation auch völlig normal und sehr wohl angemessen. Mhm. Und die Frage ist, wie lange dauert das, bis du da wieder rauskommst? Und ist es in Phasen oder ist, also, und wie sehr schränkt dich das ein in deinem Alltag? Das ist alles jetzt schwierig zu beantworten, aber ich finde eine Traurigkeit in der Situation vollkommen normal und verständlich und vielleicht auch wo man sagen kann, das gehört zu meinem Leben dazu, weil die Situation nun mal so ist. Mhm. Aber ich finde, viel wichtiger ist das, was du beschreibst, diese Verlustängste und dass du dich nicht mehr so auf Freundschaften und Beziehungen einlassen kannst. Und das ist ja was dich in deiner Lebensqualität einschränkt. Und da würde ich tatsächlich raten, such dir eine gute Beratung oder jemand Professionelles, mit dem du sprechen kannst, weil das ist so individuell und das ist wirklich kaum auflösbar, indem man Bücher liest. Also, ja. Vielleicht gibt es jemand, bei dem das schon passiert ist und das ging dann nach so einem Buch besser. Aber ich glaube, das wäre jetzt eher was, wo du tatsächlich mit einem echten Menschen, der sich da mit auskennt, sprechen kannst.
Tree Storm Cat schrieb noch, in einer eurer Folgen hattet ihr Eltern bleiben nach der Trennung empfohlen. Das fand ich echt hilfreich. Deshalb an der Stelle nochmal danke dafür.
Das freut mich sehr.
Kannst du der Marianne ausrichten.
Das richte ich aus. Sehr gerne.
Alexander, kannst du denn was beitragen?
Nee, ich kann das nur unterstreichen, was Sophia gesagt hat. Würde ich auch sagen, weil die Gesamtlage belastend ist, komplex ist und es nicht so eine Stellschraube gibt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das eine sehr lange Phase sein müsste. Vielleicht reichen da auch schon ein paar Beratungsgespräche, die einem so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen, die für dich dann die richtige ist. Das musst du natürlich gemeinsam erarbeiten. Aber das würde ich auch sagen, dass du dir da nochmal ein bisschen Unterstützung holst. Und wie Sophia sagt, es gibt Situationen im Leben, da ist man traurig, da gehört es eben dazu.
Übrigens noch ein Tipp. Das ist, finde ich, ein ganz guter Fall für eine Beratungsstelle. Also es gibt evangelische, die von der Caritas, von der Stadt. Also es gibt in jeder Stadt oder auch wenn du auf dem Land wohnst, für dich erreichbar Beratungsstellen. Die heißen meistens Beratungsstellen für Ehepartnerschaft und Familie oder haben irgendwelche Namen. Und manchmal schreckt das ab, weil man denkt, ja, aber ich habe ja jetzt kein Problem mit der Tochter. Also weil man irgendwie denkt, das sind eigentlich Beratungsstellen, wo man jetzt zur Erziehungsberatung hingeht. Das tut man auch. Aber das sind wirklich Beratungsstellen für Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sind. Und ihr könnt euch da wirklich hinwenden. Und die sagen euch dann schon, wenn das jetzt gar nicht passt, weil sie niemand haben, der dafür zuständig ist und verweisen euch dann an jemand anderen. Aber dieses Problem, was gerade geschildert wurde, ist durchaus ein Problem, was, wie ich finde, auch in eine Familienberatungsstelle passt oder zu Pro Familie und so, weil es geht ja um Familie und um einen selbst. Und da sind Menschen, die sich auskennen und die dich da beraten könnten.
Ja, also liebe Podcast-Hörende, wenn ihr jetzt den Stream anschauen würdet, würdet ihr sehen, dass da gerade alles gepostet wird, wo man anrufen kann. Aber der Alexander kopiert das bestimmt auch gerne unten in die Shownotes.
Beziehungsweise es gibt ja einen Link zu unserem Discord und da gibt es den Bereich Alle bekloppt. Und da, das ist noch viel besser, weil die dann da auch immer frisch gepostet und aktualisiert.
Frisch gepostet.
Vor allem, ich glaube, wenn du bei YouTube die Folgen dir anschaust, siehst du den Chat ja nicht, oder? Mhm. Also das den siehst du ja nur.
Ja.
Ja, auch den, irgendwie ein paar Wochen auf Twitch und dann ist der fort für immer.
Nächste Frage. Ravenstark Dreams schreibt, ich bin schon lange in Therapie und kann auch schon gut selbst reflektieren. Ich verstehe halbwegs, warum ich was tue, aber Fehler passieren mir trotzdem. Ist es normal, dass man ab und zu Leute idealisiert oder zu viel von einem Menschen erwartet? Also ich nehme jetzt an von dir selbst. Oder bin ich jetzt einfach nur sehr streng zu mir selbst? Ja, ich ärgere mich immer sehr, wenn das passiert, obwohl ich es doch besser wissen müsste.
Also Fehler machen alle Menschen. Es wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre, weil man aus Fehlern ja auch positive Dinge ziehen kann. Also das ist ein grundsätzlicher Aspekt. Ist jetzt die Frage, ob das Idealisieren auf einen selber bezogen ist oder auf jemand anders, aber wir können ja auch mal hier für die Sendung dann nochmal auf wen anders bezogen das mal besprechen. Das ist etwas, was man wo man schnell zu neigt. Das ist ja gerade bei KünstlerInnen, AutorInnen, MusikerInnen, whatever, SchauspielerInnen, da kann man ja relativ schnell in so ein Rabbit Hole fallen. Heute ist es ja auch so, dass man sehr, sehr viele Informationen finden kann. Und ich glaube, da, also diese Idealisierung kann man ein Stück weit nachvollziehen. Man sollte sich aber immer bewusst sein, dass das, was man von Menschen über das Netz erfahren kann, und damit meine ich auch Medien, Journalismus oder was auch immer, ist nur ein Teil. Das ist nicht der gesamte Mensch. Und das heißt, man kann, also idealisieren, deswegen heißt es ja auch schon so, ist, man sieht bestimmte Facetten, die findet man unfassbar toll. Man weiß aber eben nicht alles. Und das muss man sich immer wieder aktiv sagen. Das muss man so in seinen Prozess mit einbeziehen. Das schützt zum einen davor, dass man Leute zu sehr auf irgendwelche Podeste hebt und zum anderen hilft es auch, Enttäuschungen erträglicher zu machen, weil man sich das dann vorher schon einfach weiß, dass niemand auf dieser Welt, also ich kenne niemanden, der perfekt ist. Ich kenne Menschen, die sind bemüht in ihr, ja, Tommy, es tut mir leid. Ich kenne Menschen, die sind sehr bemüht, dahin zu kommen, aber Fehler liegen in der Natur des Menschen und nicht jeder Mensch macht Fehler. Das muss man sich immer wieder sagen. Und man selber muss dann auch mal gut zu sich selber sein, wenn man einen Fehler gemacht hat. Passiert.
Ja, also ich besonders dieses, man sollte dann auch gut zu sich selber sein, ist, glaube ich, das, was wichtig ist für dich und für alle anderen Menschen, die so dazu neigen, perfektionistisch zu sein oder von sich selbst deutlich mehr erwarten, als sie von anderen erwarten. Da gebe ich dann gerne den Tipps, habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, Würdest du das, was du jetzt an dir so blöd findest oder wo du jetzt enttäuscht von dir bist oder wo du jetzt denkst, Mensch, das soll ich doch besser wissen, würdest du das so einer guten Freundin oder einem guten Freund sagen und würdest du denen das so übel nehmen? Vermutlich nicht. Und also das ist, also in dem Fall ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, wie spreche ich mit mir, und ich spreche ja die ganze Zeit mit mir, also jeder von uns führt Selbstgespräche in Gedanken, und da wirklich aufzupassen, wie rede ich denn mit mir, und einfach versuchen, milde mit sich zu sein, weil also milde mit anderen zu sein ist ja was ganz, ganz Tolles, und das kann man genauso gut auf sich selbst beziehen. Es ist völlig okay, Fehler zu machen, und es ist völlig okay und auch normal, wenn man etwas tut, obwohl man es besser weiß. Auch das passiert uns allen, natürlich. Und da ist es wirklich hilfreich, sich zu sagen, ich muss es nicht besser können als alle anderen. Musst du gar nicht.
Ja. Und obwohl Sophia meiner Vorstellung eines perfekten Menschen natürlich sehr nahe kommt, gibt es letztendlich keine 101% perfekten Menschen auf der Welt.
Also sag jetzt nichts Falsches.
Komm, mach die nächste Frage.
Wortjongleurin. Ich bin trotz meiner 39 Jahre in Beziehungskram relativ unerfahren, beziehungsweise immer an die Falschen geraten. Woher weiß ich, wenn jemand es ehrlich mit mir meint? Ich würde gern wieder eine Partnerschaft eingehen, habe aber gleichzeitig Angst davor. Woher weiß ich, wenn jemand es ehrlich mit mir meint?
Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage und auch eine, also ich finde, das ist fast eine philosophische Frage, denn ich kann dir darauf keine Antwort geben. Ich glaube, dass man naja, da auch schon viel seinem Gefühl vertrauen kann, wobei das kann einen natürlich auch täuschen, wenn man jetzt dazu neigt, besonders misstrauisch zu sein zum Beispiel, oder auch das Gegenteil davon. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Dingen. Ich denke, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich dem öffnen, ich möchte wieder Beziehungen haben, dann muss man da vielleicht auch so ein bisschen die Angst überwinden, verletzt zu werden, weil natürlich kann das passieren. Also du wirst niemals eine Garantie haben, dass du nicht verletzt wirst in Beziehungen. Das ist meiner Ansicht nach nicht möglich, aber es lohnt sich, das Risiko einzugehen. Also ich finde, das ist, glaube ich, das, was man sich da sagen kann, dass man sagt, ich öffne mich jetzt, ich mache mich verletzlich. Letztendlich ist es das, wie jemand dich auch kennenlernen kann, richtig gut, wenn du so bist, wie du bist. Und dann ist man verletzlich, das ist ja gar keine Frage. Aber dieses Risiko einzugehen, kann sich halt wirklich richtig, richtig lohnen. Und deswegen, ja, würde ich dafür Mut plädieren und trotz der Angst, verletzt zu werden, sich darauf einzulassen. Und das andere ist, ich finde immer, dass man Menschen schneller und besser kennenlernt, wenn man sieht, wie sie handeln. Also wenn man, also am besten finde ich, lernt man jemanden kennen in einer total krassen Stresssituation. Jetzt ist es vielleicht nicht so günstig, fürs erste Date eine krasse Stresssituation hervorzurufen. Oder, also das würde ich jetzt auch nicht raten. Es ist, finde ich, gut, wenn es passiert, weil dann, finde ich, kann man jemanden wirklich richtig gut kennenlernen. Aber wenn du jetzt etwas, also dich jetzt nicht nur mit jemandem 1:1 musst, sondern vielleicht, also reicht ja schon, wenn man essen geht. Dann siehst du, wie verhält sich die Person denn gegenüber dem Kellner, der Kellnerin oder anderen Menschen. Und ich finde, sowas ist ja schon so ein Hinweis, wo du jetzt zwar nicht weißt, meint er das ehrlich mit mir, weil darauf habe ich keine Antwort, aber an den Handlungen von jemand kannst du doch auch ein bisschen was ablesen. Mhm. Und ja.
Das finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis, und ich würde den noch ergänzen durch, man kann sich dann ja auch Zeit lassen. Also ich finde, eine Beziehung muss ja nicht überstürzt beginnen oder nach dem dritten Date, so wie es in Amerika ja immer gepredigt werden, dann Dinge passieren, sondern
das ist ein super Hinweis.
Man kann ja eben mehrmals essen gehen, ins Kino gehen, ins Museum gehen, was auch immer dir Spaß macht, was du auch gerne machst. Und da merkst du ja schon, wenn du gerne ins Museum gehst, und ihr geht ins Museum oder du hast ein Date und gehst dann ins Museum und das merkst, dass diese Person das einfach furchtbar langweilig findet und ganz schlimm findet. Das sind so Momente, das hat auch nichts mit Ehrlichkeit zu tun, aber ich finde, das hat was mit Kompatibilität zu tun. Und Gegensätze ziehen sich an. Aber es gibt auch Untersuchungen zu dem Thema. Es ist eher so, wenn man größtenteils gemeinsame Interessen hat, dass Beziehungen dann etwas stabiler und einfacher und besser funktionieren. Und das kann man sich dann angucken und dann macht man halt mehr Dates und lässt sich sehr viel Zeit und dann hast du auch die Gelegenheit, die Person außerhalb einer ausdefinierten Beziehung kennenzulernen. Und das ist immer hilfreich, finde ich, um das zu tun, was Sophia gesagt hat. Einfach ein bisschen Zeit dann auch lassen in dieser Beobachtungsphase, in Anführungsstrichen.
Es ist mir ein Anliegen, anekdotisch beizutragen, dass ich festgestellt habe, dass es sehr viel geholfen hat, darauf zu achten, ob man so ganz generell im groben Ausblick auf das Leben kompatibel ist. Also so die,
du meinst, ob man so die gleichen oder ähnliche Werte hat.
Werte
oder?
Und Ziele, so große Werte und große Ziele und nicht so sehr der Musikgeschmack oder irgend sowas. Das fand ich, habe ich festgestellt, da habe ich früher viel zu viel Wert darauf gelegt. Aber wenn man so im Großen und Ganzen sich einig ist, ist zumindest meine Erfahrung, ist das sehr, sehr, sehr viel mehr wert. Weil man kann immer dann sagen, du, also ehrlich gesagt, Science Fiction habe ich überhaupt keinen Bock. Na gut, dann finden wir halt vielleicht was anderes. Weißt du? Das finde ich als, jetzt nicht mehr so schlimm.
Ja, als ich werde in 10 Jahren auf dem Land wohnen und man möchte unbedingt in der Stadt sein oder umgedreht. Also
zum Beispiel, das sind große Sachen, oder? Ich will keine Kinder, ich aber schon. Das sind so Dinge, wo ich denke, da ist zumindest schwieriger, nicht unlösbar natürlich, aber schwieriger. Soweit. Ja.
Das ist zwar eine, also ich finde, wir haben jetzt sehr viel so zusammengetragen, was
Beziehungstipps,
Beziehungstipps und für Anfänge von Beziehungen und so. Aber die Frage, wie stelle ich fest, ob es jemand ehrlich mit mir meint, die konnten wir alle nicht wirklich beantworten. Ich finde es aber, ich finde die Frage total cool.
Was ist denn eigentlich?
Tut mir leid, dass ich es nicht beantworten kann.
Darf ich euch Psychologen noch fragen, was ist denn, wie ist es denn, wenn es jemand nicht ehrlich meint, was heißt das dann im Umkehrschluss? Also, dass die Person quasi nur quasi
ein Online-Stand zum Beispiel lügt oder lügt. Sagt, ne, du bist die Frau meines Lebens und sowas und es halt überhaupt nicht so meint. Also, das ist jetzt sehr platt ausgedrückt.
Ja, klar, aber dann frage ich, wie findet man raus, ob wer lügt? Kann man das beantworten? Weißt du?
Nee. Und wer sagt, man kann das beantworten?
Ich glaube,
der Tipp überschätzt sich entweder selbst sehr oder lügt selber.
Ja. Ich glaube, Zeit ist dann ein großer Faktor. Also jemanden, mit dem man eine Beziehung angeht, sollte man, glaube ich, gut kennen. Und wenn diese Person auch Interesse an einer Beziehung hat, ist das auch gar kein Problem. Dann ist das so sehr organisch, weil dann will man ja Zeit miteinander verbringen. Also ich glaube, das, also so, glaube ich.
Wort schon, wie gesagt, lobt uns. Die Antworten echt gut, es hilft dir weiter.
Das ist super. Ich möchte gerne noch was beitragen, weil ich das jetzt so abgebügelt habe, dass niemand merkt, ob jemand anders lügt. Wenn du jemanden sehr, sehr gut kennst, dann merkst du es wahrscheinlich. Und dann gibt es Menschen, denen merkt man das extrem an und Menschen, bei denen merkt man es nicht so. Aber es gibt nicht dieses eine, wenn jemand schräg nach links oben guckt, dann lügt er. Oder wenn er sich an der Nase kratzt oder was da so alles im Umlauf ist oder dass man an der Körperhaltung was sehen kann. Das ist Unsinn.
Ja. Ich bringe mal die nächste Frage, Leute.
Jetzt juckt meine Nase.
Ja. Great Pumpkin 70. Wie bringe ich den Leuten bei, dass ich nicht telefonieren mag? Ja, dass es mir mega unangenehm ist, beziehungsweise Angst macht. Ich find's nicht lustig. Ich fühle mich nur verstanden.
Warum?
Ich habe festgestellt, dass die Leute wenig Verständnis haben. Ja, ich verstehe das einfach. Wie bringt man den Leuten bei? Bei mir sind Sprachnachrichten übrigens. Ich würde das gerne allen Leuten sehr deutlich machen, dass ich keine Sprachnachrichten will und weiß auch nicht, wie soll man das erklären. Aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Wie bringe ich Leuten bei, dass ich nicht telefonieren habe, will, dass es mir unangenehm ist und dass es sogar Angst macht? Ich habe festgestellt, dass die Leute wenig Verständnis haben.
Ich habe da zwei Dinge. Ich telefoniere auch nicht gerne, ehrlich gesagt. Dem engeren Umfeld da habe ich das auch schon mitgeteilt, also dass ich halt gerne erstmal über Textnachrichten mache. Ich selber zum Beispiel bin so drauf, wenn ich Leute anrufe, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt in einem Gespräch schneller zu klären, schreibe ich eine Nachricht, können wir kurz tele, das soweit bin ich inzwischen. Bevor ich das, ja, du kennst das, bevor ich das früher gemacht habe, war es so, wenn ich Leute anrufen musste, dass ich, meine erste Frage immer war, hast du kurz Zeit für ein Telefonat? Und wenn jemand gesagt hat, nein, habe ich das Telefonat beendet. Das macht aber auch nicht jeder, leider. Mhm. Nein, okay, ich mach's kurz und dann reden sie eine Viertelstunde. ein ganz, ganz, ganz blöder Tipp, wenn es für dich wirklich so schwierig ist und ich meine das relativ ernst ist, Telefon stumm schalten und einen Anrufbeantworter anmachen und dann die einfach hoffen, dass die Leute wieder drauf sprechen und wenn es wirklich ist, dann sprechen sie drauf.
Ja, aber dann sagen sie vielleicht, ruf mich zurück.
Dann kann man aber eine Textnachricht schreiben und kann sagen, also, was war denn los? Ich kann gerade nicht telefonieren. Das ist dann vielleicht nicht super ehrlich und ich fände es manchmal natürlich besser, wenn man sagt, ich telefoniere wirklich ungern. Aber ist jetzt die Frage, wenn das Arbeitskollegen sind oder ich habe keine Ahnung, KommilitonInnen, die man nur ein Semester irgendwie am Hals hat und dann nicht mehr wieder sieht, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob man denen immer so ihr Herz, sein Herz ausschütten muss oder ob man es dann halt mal so macht und sagt, kann gerade nicht telefonieren, bin im Funkloch, keine Ahnung, bin im Bus. Was auch immer und dem engeren Umfeld. Also bei mir wissen das die Leute, wenn die mich anrufen, die machen so wie ich, die schreiben mir eine Nachricht, kannst du kurz tele? Und dann schreibe ich nein, dann sagen die, wann dann? Und dann macht man einen Termin aus und dann kann ich mich auch sozusagen auf das Telefonat vorbereiten.
Ja. Also so. Ja, ich rufe dich immer direkt an. Aber du weißt, ich rufe dich wirklich nur an, wenn es ein Problem gibt.
Das ist aber auch bei dir insofern lustig, weil ich ja den Schwab-Klingelton habe, wenn du anrufst. Und das dann bin ich mal amüsiert und dann habe ich ein positives Mindset. Genau, habe ich ein positives Mindset. Aber das, ja, es gibt auch Leute, die rufen mich an, wo ich dann tatsächlich mal gerade auch wirklich nicht kann und dann gehe ich auch nicht dran. Und dann müssen sie mir halt auf dem AB erstmal sprechen.
Ich gehe tatsächlich auch nicht dran, wenn mir nicht danach ist. Also ich kenne das sehr gut, ich telefoniere auch. Ungern, es sei denn, ich verabrede mich jetzt mit einer Freundin zum Telefonieren oder so, also aber diese typischen Telefonate mache ich auch sehr, sehr ungern. Und ich finde aber auch, man kann das, also wenn das jetzt Freundeskreis, Familie oder also Menschen sind, die dich dein Leben lang begleiten, dann sag ihnen das. Also auch wenn die das nicht verstehen, kann man, finde ich, auch anfangen mit, ich weiß, dass das für dich bestimmt völlig absurd klingt und du das nicht nachvollziehen kannst, weil du mir wichtig bist oder die Beziehung zu dir oder weil wir viel miteinander zu tun haben, möchte ich dir sagen, für mich ist es ein immenser Stress, wenn ich telefonieren muss. Das ist total blöd und das schränkt mich auch im Alltag ein. Ich versuche daran zu arbeiten, kann man ja noch dazu fügen, wenn man das Gefühl hat, man sollte das jetzt, je nachdem, wer das ist. Aber es ist einfach Fakt, für mich ist das sehr, sehr anstrengend und stressig. Deshalb, wenn es irgendwie möglich ist, das nicht telefonisch zu regeln, sondern durch Textnachrichten oder vielleicht bist du da ja nicht wie Tommy, sondern durch Sprachnachrichten. Das kann natürlich nämlich auch sein, dass jemand sagt, das ist mir jetzt zu umständlich, das zu schreiben oder ich kann gerade nicht schreiben. Man kann, wenn man telefonieren kann, kann man auch eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht wäre das für dich eine Erleichterung, das per Sprachnachrichten zu machen. Weiß ich jetzt nicht, ob dir das hilft, aber das wäre eine Alternative. Und ansonsten kann man auch, also genau wie Alexander sagt, sagen, ich kann gerade nicht. Was ich dann immer mache, wenn ich jetzt jemandem nicht sagen will, ich möchte nicht mit dir telefonieren, dass ich zum Beispiel schreibe, ich kann gerade nicht telefonieren, aber schreiben geht. Das ist mir eingefallen, als ich mal tatsächlich in einem Wartezimmer oder irgendwo saß. Ich meine, manchmal ist man ja auch irgendwo, wo man nicht telefonieren kann. Aber und dann habe ich das geschrieben und dachte, ja, das ist eigentlich ja cool, weil manchmal kann man ja tatsächlich nicht telefonieren, sondern aber schreiben geht. Und oftmals ist es auch was, was man in 2, 3 Textnachrichten klären kann. Und in einem Gespräch hätte es dann vielleicht auch viel mehr Zeit in Anspruch genommen, weil man dann das Gefühl hat, man müsste jetzt noch Smalltalk machen davor oder danach oder währenddessen oder überhaupt immer. Also ich finde, das ist eine gute Sache. Und ich kriege auch mit, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Problem haben. Also du bist da überhaupt nicht alleine. Ich glaube, dass viele Menschen, also so in meinem Alter, denen ist es unangenehm, das zu sagen, weil früher halt Telefonieren normal war. Und ich habe irgendwo gelesen, dass die jüngeren Menschen, so die jetzt so Teenies sind oder junge Erwachsene, da sehr, sehr viele sind, die ein Problem haben mit Telefonieren, weil die das auch nicht mehr gewöhnt sind. Und weil denen das einfach, also wenn man was nicht gewöhnt ist, ist es vielleicht auch schneller unangenehm. Aber es gibt wirklich massenweise Menschen, denen Telefonieren total unangenehm ist.
Ja, wie es auch unser Chat bestätigt. nächste Frage. Und zwar, DJ Mr. G, Das ist lang. Das Service Center, bei dem ich seit 12 Jahren arbeite, wurde Ende 22 an einen Dienstleister verkauft. Wir haben weiter für unsere Ex-Firma gearbeitet und auch sonst blieben die Bedingungen praktisch gleich. Jetzt haben wir erfahren, dass unser Center zum Jahresende geschlossen wird. Anscheinend war man nur auf die Firma als Mandant aus und verlagert jetzt die Arbeit in kostengünstigere Länder. Obwohl dies als Möglichkeit immer im Raum schwebte, schlägt die Gewissheit der bevorstehenden Kündigung, vorsichtig ausgedrückt, leicht in Anführungsstrichen, aufs Gemüt. Habt ihr psychologische Tricks, wie man leichter aus dem Stimmungstief wieder rauskommen und seinen eigentlich auch wegen der Kollegen geliebten Job noch gut weiterzumachen? Und, wichtig, nebenher bewerben und gegebenenfalls vor Ablauf der Frist wechseln ist sowieso klar. Ne? Also dieser Tipp.
Es geht nur um die Zeit jetzt.
Geht um diese Zeit, wie man das jetzt durchsteht. So habe ich das verstanden, ja.
Also ich finde es sehr, sehr gut, dass du für dich die Perspektive schon hast, jetzt schon zu bewerben und nicht erst, wenn es vorbei ist. Gibt es diesen alten, leider sehr blöden Spruch, der wohl immer noch gilt, aus einer bestehenden Beschäftigungsverhältnis sich zu bewerben, wirkt immer positiver. Ich bin kein Personaler und wollte es auch nicht sein. Insofern ist das gut. Du hast jetzt natürlich da in deinem Umfeld, wenn das wirklich offiziell gemacht worden ist, den Vorteil, dass ihr alle im gleichen Boot sitzt. Mhm. Häufig ist es ja so, wenn man auch innerlich gekündigt hat und sagt, ich will da jetzt weg, dass man ja so alleine ist. Und da muss man so eine Fassade nach außen spielen. Und innerlich ist man aber irgendwie schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein. Und ich finde, dass man das durchaus auch untereinander, wenn du Menschen hast, denen du da vertraust, auch dann ansprechen darf, weil man kann jetzt davon aussehen, wenn ihr alle den Job Ende des Jahres erstmal verliert, dass ihr auch da emotional alle beieinander seid. Und ich glaube, da hilft es schon, dass man das bespricht untereinander. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfeld ihr arbeitet, ob also Service Center kann ja auch ein Call Center sein, dass ihr nicht außerhalb von Pausen miteinander sprechen könnt oder wie auch immer. Aber sprecht miteinander und gerade bei der Idee zu sagen, wir bewerben uns jetzt alle weg, kann es auch sogar hilfreich sein, eben Austausch miteinander zu stehen. Also wenn du Leute hast, denen du wirklich vertraust, hilft es manchmal auch, dass man dann nochmal sagt, guck du nochmal über die Bewerbung oder man sagt, guck mal, ich habe hier meine Tätigkeiten aufgeschrieben, fällt dir ein, was ich noch gemacht habe, vielleicht habe ich das vergessen. Also all solche Dinge kann man jetzt ja noch gemeinsam gestalten und ja, also die Motivation hochzuhalten ist schwierig. Das kann ich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist ja die Frage jetzt, wie das bei dir mit der Perspektive weitergeht. Also es kann ja durchaus sein, jetzt haben wir April, wenn du sagst Ende des Jahres, dass du im Juni schon nicht mehr da bist. Das heißt, der Gedanke kann ja auch sein, ich muss jetzt nicht noch 8 Monate Motivation haben, sondern vielleicht geht's auch schneller. Also jetzt mit dem, also quasi das, was man macht, vernünftig machen, da bin ich immer ein Freund davon, aber gleichzeitig eben schon den Blick heben und zum Horizont denken, wo es weitergehen kann. Das wäre so meine Empfehlung.
Ja, ich hatte jetzt das Gefühl, dass es auch so darum ging, ich bin jetzt so traurig, wie schaffe ich das jetzt nicht, bis zum Jahresende traurig zu sein? Und da denke ich, zum einen ist es natürlich und auch gut und richtig, jetzt erstmal traurig zu sein und auch erstmal in ein Loch zu fallen, wenn man sowas hört. Das ist ja auch, finde ich, jetzt was Normales und was, wo man, also ich weiß, wir haben alle so die Tendenz zu sagen, ich möchte das nicht. Niemand möchte traurig sein und in ein Loch fallen, aber es ist eine angemessene Reaktion und es ist normal. Und ich finde immer, es geht besser und schneller vorbei, wenn man dieses Gefühl annimmt und nicht verzweifelt versucht, dagegen zu kämpfen, sondern wenn man auch einfach sich mal hinsetzt, vielleicht sogar auch mit den Kollegen und Kolleginnen und das betrauert und sagt, das ist echt scheiße und wie schade ist das? Und dann aber vielleicht sagen kann, okay, das ist jetzt traurig, aber wir haben jetzt diese Zeit noch zusammen und man könnte, also da könntet ihr gucken, was sind das für Strategien, die da helfen. Dadurch, dass ihr alle im gleichen Boot sitzt, kann es natürlich auch dazu führen, dass ihr euch so gegenseitig runterzieht und dass so eine Abwärtsspirale gibt. Und da wäre es gut zu sagen, wir gucken, wie wir jetzt das Beste draus machen, eben normal weiterarbeiten und ansonsten, wenn das so ein Team war, wo er sagt, das ist jetzt einfach schade, dass es auseinandergerissen wird, zu sagen, dankbar zu sein, dass ihr jetzt noch eine Zeit habt zusammen und die zu genießen und nicht jetzt diese letzte Zeit euch quasi kaputt machen zu lassen, sondern zu sagen, schau mal, wir haben jetzt noch eine Zeit zusammen und jetzt lass uns daraus das Beste machen. Das geht aber, finde ich, tatsächlich nur, wenn man sich auch so eine Zeit der Traurigkeit erlaubt, denn sonst ist es sowas Übergestülptes, was meiner Ansicht nach nicht funktionieren kann. Also man kann nicht sofort umschalten von Traurigkeit und auch Schockzustand vielleicht ein bisschen zu, ich bin dankbar für das, was ich habe, ich blicke jetzt nach vorne und ne, all diese positiven Gedanken. Ich glaube, die kann man nur schwer denken, wenn man nicht auch da so ein bisschen Zeit der Trauer zugelassen hat.
Mhm. Und was ist gut, dass du das ansprichst, weil ja Arbeit auch ein Stück weit Identität stiftet. Mhm. Und also bei mir war meine Jobsektion aus meiner Perspektive waren ja immer so aus dem Drang heraus, was verändern zu wollen, dass ich was verändern muss. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste diesen Huxeter-Job an den Nagel hängen, da würde ich, glaube ich, mehr als 2 Tage brauchen, um das zu verdauen. Also das ist völlig klar. Und natürlich habe auch ich in den Jobs, die ich dann verlassen habe, Menschenbeziehungen und positive Dinge zurückgelassen. Und Veränderungen sind immer herausfordernd. Also ich bin jetzt jemand, der veränderungsfreudig ist. Ich glaube, das wissen ja auch alle, die hier zuschauen. Aber trotzdem kosten Veränderungen auch Kraft und Energie und man lässt immer Dinge zurück. Das ist so und auch damit muss man arbeiten. Wenn man dann Glück hat und das Neue ganz super toll ist, ist es leichter. Aber selbst dann gibt es immer mal wieder so den Blick nach hinten, wo man über gewisse Dinge nachdenkt und wie Sophia sagt, das muss man dann auch mal zulassen. Und das ist völlig normal. Und Menschen, die sagen, das hat es nie gegeben, die sagen es halt nur, die fühlen das aber bestimmt nicht.
Ist das dann damit beantwortet?
Das hoffen wir.
Also ja, gut. Ja. Olli 2811 sagt euch, Moment, Brille, sagt euch IHHT, Intervallhypoxie/Hyperoxietraining bei Depressionen etwas?
Nein. Alexander, du?
Das klingt Intervall.
Hypoxie oder Hyper, also hier steht Intervallhypoxie/Hyperoxietraining.
Ich muss das jetzt mal gerade nachgucken, weil ja, das nervt mich immer, wenn die Dinge dann so.
Ja, also vielleicht findest du ja relativ schnell etwas, wo man zumindest so eine Richtung feststellen kann. Also das finde ich jetzt auch gut, wenn du mal guckst und wir nicht einfach nur sagen, nein. Nein, das sagt uns nicht.
Also IHHT scheint
dir. Ja, ist ein spezielles Sauerstofftraining beziehungsweise Zelltraining, welches die Zahl aktiver Mitochondrien erhöht.
Hey, das war's für mich vielleicht sogar.
Ja, wenn ich das so auf den ersten Blick lese, würde ich spontan sagen, das ist Schwurbelmedizin.
Aber
auch der zweite Blick, den ich hier gerade so werfe, warte mal, ich gucke mal gerade.
Das ist übrigens jetzt einigermaßen, also jetzt nicht gefährliches Halbwissen, aber es ist trotzdem, ne? Es ist nur auf die Schnelle gegoogelt und eine erste Einschätzung. Und ansonsten, ne, von
also,
oder bist du sehr sicher jetzt?
Einer geübten Person zumindest mal.
Ja, ja.
Also, Alexander, du kannst das gerne live einfach mit uns teilen, die Zeit scheinen wir zu haben.
Ja. Also, ich gucke jetzt ins Netz und es geht eben darum, dass diese, dass es eine Art Sauerstofftherapie sein muss. Ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, inwieweit diese Sauerstofftherapie aussieht, weil die Vorsilben sprechen dafür, dass es um Sauerstoffdruck geht, eventuell sogar darum, dass man und in dünner Luft unterwegs ist. Was mich jetzt gerade so ein bisschen geschockt hat, ist, für was es alles sein soll und dass es zum Teil sogar auf die Mitochondrien einwirken soll. Also belassen wir es erstmal dabei zu sagen, wir können es nicht einordnen das müsste ich jetzt wirklich nachrecherchieren, ob es da Evidenzen zu gibt, ob es da wissenschaftliche Studien zu gibt. Ich habe eine Studie gerade gefunden mit 46 PatientInnen. Das hat erstmal per se keine Aussagekraft. Da kann ich jetzt kein abschließendes Urteil bilden. Aber diese
Druckkammergeschichten, also ich kenne zum Beispiel jemanden, bei der sich wegen Tinnitus da hat behandeln lassen. Also dass das einen Effekt hat, so eine Druckkammer.
Nicht für alle Erkrankungen.
Klar, aber natürlich, ne? Also aber dass das jetzt per se die Druckkammer an sich nicht Schwurbel ist.
Wir wissen aber auch nicht, ob das jetzt in eine Druckkammerbehandlung ist, oder? Also wir wissen da wirklich zu wenig.
Ach so, es ist einfach nur irgendwas mit Sauerstoff.
Wir wissen es nicht. Und also was du vielleicht tun kannst, wenn du selbst nochmal guckst, ist die eine Sache, zahlen es die Krankenkassen, wobei die zahlen auch Homöopathie. Nein, das ist kein. Nee, nein, das ist gar vergiss es. War ein ziemlich blöder Tipp gerade. Ja. Alexander, kannst du das rausschneiden?
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen hier bei einer Seite, die heißt Schmerztherapie und TCM-Anästhesiologie. Mhm. Und da wird dann davon gesprochen, dass bei dieser Therapieform abwechselnd Luft mit einem niedrigen Sauerstoffgehalt 8-12% und einem hohen Sauerstoffgehalt 30-40% gegeben wird. Und das, dieses Höhentraining stimuliert einige Vorgänge im Körper, steht hier, und soll dann wirken auf Burnout, Long-Covid, Stress, Müdigkeit, Leistungsmangel, Übergewicht,
okay,
Alzheimer und Demenz. Und okay, jetzt kommen wir so an einen Punkt, wenn sozusagen das für alles wirkt, indem einfach mal Sauerstoff gegeben wird, dann bin ich per se erstmal skeptisch, weil dann würde es wahrscheinlich längst irgendwelche...
Also wenn du Alzheimer heilen könntest, wenn es irgendjemand gäbe, der Alzheimer heilen kann, dann
so wäre das Therapie
bekannter geworden. Das macht mich richtig sauer, sowas, weil das einfach, vor allem, dass dann Long-Covid dabei steht, wo genug völlig verzweifelte Menschen sind, die dann einen Haufen Geld dafür ausgeben, und ich schwöre dir, die Kassen übernehmen es wahrscheinlich nicht. Also bitte schau da vorsichtig drauf. Ich gehe jetzt davon aus, dass man zumindest damit nicht sich körperlich schaden kann, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, das scheint ein simuliertes Höhentraining
zu sein. Also insofern, du wirst keinen Schaden anrichten bei dir, außer bei deinem Geldbeutel. Und da musst du halt einfach schauen, passt es oder passt es nicht für dich. Wenn du jetzt sagst, ich habe gerade was geerbt, ich habe Geld übrig, ich möchte das ausprobieren, dann probier es aus. Und dann würde ich dir dazu raten, wenn du schon sowas ausprobierst, dann versuch den Placebo-Effekt mitzunehmen und dir ganz fest einzureden, dass das jetzt helfen wird, weil das schadet nichts.
Alexander, gibt es einen Tipp, wo man, wenn man jetzt so eine Situation hat und wir nicht gerade eine Sendung haben, wo man da nachguckt oder so ganz grob, worauf man da achten
kann? Also ich würde bei solchen Aspekten würde ich immer sagen, diesen Therapienamen eingeben in eine Suchmaschine. Man kann gucken bei PubMed, P-U-B-M-E-D. Das ist eine Datenbank, in der im Grunde alle etwas besserwertigen medizinischen Publikationen gelistet werden. Das ist eine riesen Datenbank, eine weltweite. Mhm. Und dann kann man das eingeben, und dann kann man, in dem Fall würde ich jetzt eingeben, IHHT and Depression. Und dann würde ich das nochmal einschränken, denn wir haben ja schon mehrfach erklärt, dass es Metastudien sind. Das heißt, wo mehrere Studien so mit 46 Patienten, und dann guckt man, gibt es vielleicht 30, 40, 50, 60, 100 Studien mit 50 Patienten. Mhm. Die werden dann nochmal zusammengerechnet, das ist eine gute Metastudie. Und dann wird geschaut, gibt es denn da einen statistisch signifikanten Effekt. Das heißt, wenn es keine Metastudie zu einem Verfahren gibt, kann man schon mal sagen, das ist zumindest so neu, dass es wissenschaftlich nicht gut untersucht ist oder noch nicht ausreichend untersucht ist. Und der nächste Aspekt, den ich gerne nochmal ansprechen würde, ist, wenn du sagst, bei Depressionen, ist halt die Frage, wo du das jetzt her hast. Also ist das jetzt so, dass du sagst, ich bin in der Depressionstherapie und habe jetzt im Netz rumgegoogelt und habe gefunden, dass es das gibt? Oder hast du einen Therapeutin, die sagt, machen Sie doch mal das? Weil ich glaube fast, oder würde das fast bezweifeln. Denn eine Höhentherapie bei Depressionen, wenn ich jetzt nochmal gelesen habe, also Höhenluft, macht aus ganz verschiedenen anderen Aspekten gar keinen Sinn inhaltlich für mich. Es sei denn, man sagt, ich stehe auf die Alpen und fahre jetzt eine Woche in die Alpen. Da sowas kann dann natürlich schon Auswirkung auf die Depression haben, weil es vielleicht hübsch ist, weil man sich da wohlfühlt und im Urlaub ist. Also da wäre ich eher sehr, sehr vorsichtig. Und insofern, das wären jetzt so die nächsten Fragen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hast du davon gehört, würde ich googeln. Dann würde ich sagen, nee, finde ich jetzt nichts. Und dann würde ich die Person natürlich fragen, wo hast du denn das her? Wer hat dir das denn empfohlen? Und dann kann man das relativ schnell einschränken. Und natürlich nur, weil ein Therapeutin so ein Verfahren nicht kennt, muss das nichts heißen. Aber wenn es parallel dazu keine wissenschaftlichen Studien gibt, dann würde ich immer abraten. Oder also, es machen wie Sophia, genau, wenn die Kohle keine Rolle spielt und du nicht schaden kannst, Placebo-Effekt.
Kannst du noch mal sagen, wie die Seite heißt, wo man diese Studien findet?
Wurde gerade gepostet.
Ah, okay,
PubMed, also PUB Med, also publiziert Med Kann man,
okay. Ja, genau. Dann genau. Damit im Kopf wird man diese Seite auch finden, wenn man es nur so grob googelt.
Brotigkeit, genau. Brotigkeit schrieb gerade, PubMed liefert für IHHT 18 Treffer. Nicht gerade ein großes Ergebnis.
Genau. Dann kann man links bei der Seite normalerweise, oder wenn Sie das Menü jetzt geändert haben, rechts oder irgendwo, kann man dann eben noch anhaken, so Suchfilter. Mhm. Und da kann man dann eben nach solchen Metastudien auch suchen. Und wenn dann nichts mehr auftaucht, dann wird schon knapp. Aber weißt du, 18 Studien für eine Metastudie um ein klinisches Verfahren, was eine Wirksamkeit nachweisen soll, das würde mich sehr wundern.
Gut. Lisa Muhu. Lisa Muhu. Ich habe inzwischen 24 Therapiestunden hinter mir, aber ich fühle mich immer noch so, als würde ich mit vielem immer noch nicht gut klarkommen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich das je werde und bin darum unsicher.
Für mich das Erste und Allerwichtigste, Alexander, weißt du, was ich sagen will? Ja. Sprich mit deinem Therapeut, deiner Therapeutin exakt das an. Also das ist wirklich essentiell und wichtig. Und du musst da auch keine Sorge haben, dass die sich irgendwie persönlich gekränkt fühlen oder irgendwie denken, du zweifelst ihre Kompetenz an, sondern das ist was, was wirklich unbedingt im therapeutischen Setting besprochen werden sollte. Ne, das ist was dich umtreibt, was dir Sorgen macht, was dich beschäftigt. Und das kannst du wirklich am allerbesten mit deinem Therapeut, deiner Therapeutin besprechen. Das ist essentiell. Ja, und das, also, ne, weil du sagst, ich habe das noch nicht, also da müsste man wirklich ein Gespräch mit dir führen, um zu gucken, bist du eventuell ungeduldig mit dir selbst? Erwartest du vielleicht zu viel? Ist es wirklich so, dass da keine Fortschritte sind? Oder hast du einfach nur gedacht, es geht jetzt schneller? Oder ne? Und Heilung, das sage ich ja auch immer wieder und finde es selber wirklich zum Kotzen, Heilung verläuft in den seltensten Fällen linear. Vielleicht beim Beinbruch könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht auch da nicht, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, sondern Heilung verläuft halt so in Wellen. Das geht dann schon nach oben, aber es geht halt auch mal nach unten. Und vielleicht ist das, was du gerade empfindest. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Ich möchte dir das nicht absprechen. Das kann auch sein, dass du recht hast. Und dann sollte man mal nachjustieren. Woran liegt das denn? Was kann da sein? Ich tendiere aber dazu zu denken, dass es vermutlich nicht so ist. Aber wissen kann ich das natürlich nicht.
Alexander? Und ein bisschen verallgemeinert, also all das, was Sophia sagt, ein bisschen verallgemeinert, haben wir eingangs eine Frage gehabt, wo jemand gesagt hat, habe ich einen zu hohen Anspruch an mich? Mhm. Also genau das spielt da ja rein und dann macht es durchaus Sinn, in der Therapie mal innezuhalten und auch ein Fazit zu ziehen. Und das ist auch für die TherapeutInnen ganz, ganz wichtig, wenn dieser Eindruck entsteht, weil es kann ja sein, dass man das Gefühl hat, wir machen gute Fortschritte in der Therapie und wenn dann PatientInnen sagen, nee, so ist es bei mir nicht. Also es ist für beide Seiten ein relevantes Gespräch und dann kann man mal ein Fazit ziehen und vielleicht ist es so, wie Sophia sagt, dass du dann in diesem Gespräch plötzlich feststellst, okay, wenn ich mal aufzähle, was jetzt geht, was vor 24 Sitzungen noch nicht ging, oder was schwierig war oder was mich belastet hat, was auch immer deine Erkrankung ist, dann hat das diesen Effekt. Oder aber, wie gesagt, die Therapeutin kann sagen, okay, dann müssen wir nochmal anders ansetzen. Beides ist möglich und da gehört es hin. Also gut, dass du es bei uns ansprichst und die Empfehlung ist, ja, sprich bitte, Fall. Bitte in der Therapie an und du wirst sehen, dass das dich weiterbringt, das in der Therapie anzusprechen.
Auf die andere Art. Entschuldige, mir ist noch ein Zusatz eingefallen und zwar ist es durchaus möglich, dass du innerhalb dieser 24 Sitzungen, oder ich gehe davon aus, dass das passiert ist, da verändert sich irgendwas. Da hat sich jetzt vielleicht deine Reflexionsfähigkeit geändert, deine Sicht auf die Dinge hat sich geändert. Vielleicht nimmst du Sachen anders wahr, vielleicht beobachtest du dich besser und. Ne? Also es gibt ganz viele Punkte, die sich geändert haben können. Das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass du dich jetzt differenzierter wahrnimmst und deswegen mehr Dinge bemerkst und so weiter. Und das könnte auch durchaus was sehr, sehr Positives sein. Und quasi so das Tal zum nächsten Hoch. Das ist auch möglich.
Was auch angesprochen wird, allerdings im Chat, Sophia, sind deine Haare. Hobbit der Große und nicht die Moni sind sich einig. dass das heute besonders toll ist mit den Locken. Wobei
das
Sophia
freut mich
eigentlich
sehr.
Immer mit einer wundervollen Haarpracht glänzt. Alexander, ich weiß nicht, was bei uns
Vielen
los
Dank.
Ist. Wir müssen mal irgendwas machen.
Ich finde mich heute eigentlich auch okay.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Ich finde das übrigens auch. Die Haare werden wieder länger, da bin ich immer sehr, sehr glücklich.
Ja, genau.
Aber Dankeschön. Das ist lieb, dass ihr das bemerkt. Ich gebe auch zu, dass ich tatsächlich vor den Streams in der Regel, nicht immer, aber meistens meine Haare frisch gewaschen habe. Und deswegen, ja, vielen Dank. Da hat sich die Mühe gelohnt.
Jetzt werden sie es immer sagen und schreiben.
Ja.
Von anonym.
Gut so.
Von anonym. Ich bin in der öffentlichen Verwaltung tätig und muss dort Gesetze anwenden, auch wenn mir das bisweilen vollkommen unfair vorkommt. Damit komme ich meistens gut klar, aber manchmal, wenn ich dann die verzweifelten, Anführungsstrichen, Betroffenen am Telefon habe, ist es sehr schwer, damit umzugehen, auch wenn ich weiß, dass ich rechtlich alles richtig gemacht habe. Gibt es Techniken, sich davon zu distanzieren, dass es mir dann nicht noch tagelang schlaflose Nächte bereitet? Boah.
Also Techniken gibt es bestimmt einige und auch da kann man mit Entspannungstechniken arbeiten. Was mir jetzt aber als erstes in den Sinn kam, ist, ich kenne das ja aus meinem Beruf als Sachverständige fürs Familiengericht. Da gibt es sogenannte Supervisionsgruppen, in denen man mit 5 bis 8 anderen Sachverständigen drüber spricht, Sachen anspricht, auch mal sagt, wo man Probleme hat, wo es Schwierigkeiten gibt und. Und ich nehme jetzt mal an, es gibt nicht unbedingt Supervisionsgruppen in deinem Beruf, aber vielleicht gibt es irgendeine Form von Zusammenschluss mehrerer Menschen mit deinem Job, in denen man sich austauschen kann. Und zwar, also ich fände, glaube ich, wichtig, weil das ja auch was Persönliches ist und weil du sagst, mir geht's schlecht damit, dass es schon eine Gruppe ist, wo klar ist, wir sind eine Gruppe, die gut miteinander umgeht, wo nichts nach außen getragen wird und so weiter. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so in der Kaffeeküche machbar ist. Vielleicht ja schon, das wirst du selber besser beurteilen können, aber sich mit anderen in ähnlichen Situationen austauschen, ist da, glaube ich, eine wirklich große Hilfe, weil man es zum einen mal ausgesprochen hat und es ein bisschen losgeworden ist und zum anderen auch eine Rückmeldung bekommt, die vielleicht sagt, ja, dein Gefühl ist da richtig und ich verstehe das, mir geht es auch ähnlich und so weiter. Also das kann schon helfen. Jetzt kann der Alexander was zu den Techniken sagen.
Ja, nee, ich würde noch einen anderen Tipp geben wollen.
Ich möchte
aber,
dass du was zu den Techniken sagst.
Ja, sage ich dir aber was.
So geht das nicht.
Das belastet
Kannst
mich,
du nicht arbeiten.
Es belastet mich sehr, wenn ich Dinge sagen muss, auch wenn ich sie nicht sagen möchte. Wenn du in einer Einrichtung, das klingt fast so, die ein bisschen größer ist, arbeitest, wende dich an den Personalrat. Das kannst du im Vertrauen machen. Du kannst dann sagen, ob es so eine Gruppe vielleicht schon gibt, von der du gar nichts weißt. Das ist so ein bisschen abhängig von der Größe der Einrichtung. Wenn du sagst, juristische Dinge, da ist es manchmal so, dass es übergeordnet auch Gruppen gibt, also dass mehrere Institutionen, zum Beispiel in der Stadt, dann sich so eine Gruppe teilen, wo man das kann. Da wäre jetzt mein Tipp für dich, dass sie an den Personalrat zu gehen und das mal einfach anzusprechen. Jetzt nicht zu sagen, ich will meinen Job nicht mehr machen, sondern dass du das Belastende findest, ob es da Angebote des Personalrates gibt, ob es da Gruppen gibt, Supervisionsgruppen oder eine Empfehlung eventuell für externe Berater, Coaches. Das gibt es manchmal auch, je nachdem, gerade bei so städtischen oder anderen Einrichtungen. Das ist der Vorteil, dass es das dann schon gibt, die man dir dann auch nochmal empfehlen kann. Und da kann es dann natürlich zusätzlich auch helfen, Entspannungstechniken zu finden. Und da gibt es ja ganz, ganz viel, was du machen kannst. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du das, und so habe ich es verstanden, dass du das mit abends ins Bett nimmst und dann nicht schlafen kannst, sondern auch die Interaktion mit den Menschen, denen du dann Dinge ablehnen musst, ist belastend für dich. Also insofern wäre mein Tipp eher, das mit einer Supervision zu machen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Schulungen, die dein Unternehmen anbietet. Wie gesagt, das klingt ein bisschen so, als ob das eine größere Einrichtung wäre. Und die sind glücklicherweise heutzutage gesetzlich auch verpflichtet, sich um ihre MitarbeiterInnen zu kümmern. Und das darf man auch in Anspruch nehmen und sollte man dann auch tun. Denn du sollst ja auch selber gesund bleiben bei deiner Arbeit. Das wäre ja tragisch, wenn du dann da so drunter leistest, dass du selber krank wirst.
Ich finde es übrigens, davon abgesehen, dass mir das natürlich leid tut, dass du das so empfindest, finde ich das auch auf eine Art sehr, sehr, sehr schön und das, sehr angenehm, ja. dass du da Mitgefühl hast und dass dir das nicht einfach egal ist. Also das ist ja auch ein sehr schöner Zug von dir. Ja. Und ich drück dir ganz fest die Daumen, dass du das irgendwie hinkriegst, dass du das nicht zu lange mit dir rumschleppst.
Wir haben jetzt noch 9 Minuten und noch 2 Fragen.
Naja.
Skeptorix, was haltet ihr, soweit ihr sie kennt, von DBT? Dialektische behavioristische Therapie. Kann ja keiner aussprechen, muss gut und wissenschaftlich sein, sagt Skeptorix.
Also ich dachte, das hast du jetzt gesagt.
Nein. Deswegen sage ich es konkret, beziehen sich meine Ergotherapeuten im Rahmen der ADHS-Gruppe auf die DBT. Dort kommen Elemente der DBT zum Einsatz, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. DBT scheint für Borderline entwickelt zu sein, Fragezeichen.
Also ist alles richtig. Dialektisch-behaviorale Therapie, so habe ich das gelernt seinerzeit, war, als ich studiert habe und dann so gerade raus war aus der Uni, irgendwann ein neues Verfahren in Mannheim entwickelt von Herrn Bohus. Den habe ich tatsächlich später mal irgendwann durch andere Umstände kennengelernt. Ein Verfahren, was viel diskutiert wurde damals und die haben dann allerdings an der Uni Mannheim am Lehrstuhl sehr intensiv geforscht und haben dann auch Wirksamkeitsnachweise erbracht, sodass die DBT heute zu den relativ gut untersuchten und evidenzbasierten Verfahren gehört. Du hast gerade das schon eingeordnet. Nach meinem Verständnis gehört es zur Verhaltenstherapie dazu. Das heißt, heutzutage, wer DBT anbietet, hat in der Regel einen verhaltenstherapeutischen Hintergrund in der Therapie. Wie ist nochmal bitte vor?
Die Ergotherapie hat das gemacht.
Ergotherapie für ADHS.
Ja, Ergotherapeuten im Rahmen der ADHS-Gruppe.
Also ist kein Schmurbelkram. Über die Wirksamkeit im Rahmen von ADHS kann ich jetzt spontan nichts sagen, aber es ist ein Verfahren, was in der Psychotherapie seit, das habe ich gerade gesagt, als ich im Studium raus war, also seit gut 20 Jahren Anwendung findet, ist jetzt kein neues Ding. Sicherlich eine Möglichkeit, um auszuprobieren. Und hier ist es dann so, auch da kann die DBT auf jeden Fall nichts kaputt machen. Das ist ganz wichtig. Es gibt andere Verfahren, Familienaufstellungen und so, da warne ich immer vor. Die können Dinge auch ganz schlimm machen. Das ist bei der DBT nicht so. Wenn du das Angebot hast und sozusagen das nutzen kannst, würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen, das auszuprobieren und dann zu überprüfen, ob es dir persönlich oder wem auch immer, für wen du die Frage stellst, ob es was bringt. So, das wäre so meine Formulierung.
Sophia, magst du was ergänzen?
Nein. Alexander hat mit allem recht. Ich stimme mit allem zu. Und
kennst du den Bohus auch?
Nein, obwohl ich in Mannheim studiert habe, habe ich jetzt noch gedacht, Mensch, kenne ich den? Also ich habe das Grundstudium in Mannheim gemacht und danach bin ich natürlich dort weg, weil alles voller BWL war.
Ja, ich sage mich erstmal damals noch.
Aber die haben, die forschen gut, da ist auch das ZI und so. Also
ja. Da ist der nämlich dran, genau.
Die Kuchenblech-Mafia.
Ist mir per se sympathisch.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist mir schon mal sympathisch.
Ich bin ADHSler, wie weiß ich, ob ich mir Hilfe holen soll? Ich kämpfe an freien Tagen mega mit Strukturen, komme mir ständig von allem overwhelmed vor. Auch kämpfe ich mit Ängsten und mit Gedankenspiralen. Ich will halt niemanden einen Therapieplatz wegnehmen. Das letzte Mal gab es Ärger mit der Krankenkasse. Schweiz, nicht Deutschland. Therapieplatz wegnehmen?
Gut, Ärger mit der Krankenkasse kann ich jetzt natürlich, da bin ich überfragt, vor allem wenn es um die Schweiz geht. Also das, was du jetzt beschreibst, ist, würde ich sagen, so der Prototyp von jemandem, der einen Therapieplatz benötigt. Ja. Denn und du nimmst niemandem einen Platz weg. Und wenn du darüber nachdenkst, ob du Therapie brauchen könntest, solltest, dann ist das der Punkt, an dem du dich um eine Therapie kümmern solltest, kannst, darfst, musst. Und da nimmst du niemandem was weg. Und es ist, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal gesagt, es ist wirklich gut, sich so früh wie möglich um einen Therapieplatz zu kümmern. Zum einen, weil es ja wahrscheinlich auch eine Wartezeit gibt und so weiter. Und zum anderen, weil die Möglichkeiten, dir zu helfen, dann noch größer sind. Also bitte, bitte denke nicht, du nimmst irgendjemandem was weg, sondern du benötigst gerade einen Therapieplatz. Ja. Und ich drück dir ganz feste die Daumen, dass du da einen findest. Und vor allem, dass du da einen findest bei jemandem, der sich mit ADHS auskennt. Das ist wirklich wichtig. Und ich weiß, im Moment ist es, also zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Diagnose zu bekommen oder einen Therapieplatz, weil es einfach nicht so viele Stellen gibt, die sich da gut auskennen. Also da wäre es gut, drauf zu achten und zur Not auch mal nachzufragen. Und wenn es ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin ist, dann sagt die auch, oder der, wenn sie keine Ahnung hat, oder wenn sie sagt, das ist so lange her, dass ich mich damit beschäftigt hat, also das, da fühle ich mich nicht kompetent oder so. Das kann schon sein, aber auf jeden Fall, das klingt sehr nach Therapiebedürftigkeit.
Alles Gute, viel Erfolg.
Ja, so. Drück die Daumen, dass das klappt und hoffe, dieses Krankenkassenproblem lässt sich irgendwie umgehen. Ansonsten gibt es auch immer, also es gibt auch da Beratungsstellen, an die du dich zumindest zur Überbrückung wenden kannst und wo entweder keine oder nur geringe Kosten entstehen. Und es gibt es auch online, also da kannst du dich wirklich im Netz mal umschauen und da vielleicht einfach schon mal so ein bisschen Unterstützung und Hilfe bekommen.
Es gibt jetzt ein Emoji von Sophia, wie sie einen kleinen gelben Vogel an ihren Kopf hält.
Ich glaube, das war für Ostern, ne?
Ja.
Oder?
Ja. Aber es passt aber
zum Küken.
Ja, so ein Küken. Ja. Ja, aber es passt ja irgendwie zu, ja, das passt ja irgendwie zu unserem Vogelhaus. Und zu dem, zu der Kamera, die wir da jetzt haben. Ach, es gibt's auch mit Alexander. Küken. Es gibt
das was? Küken auf. Sophia hält Alexander an meinen Kopf. Was? Wie?
Nein!
Es gibt was ist auch los? Oh Gott, Alexander, was hast
Alexander,
du losgetreten?
Alexander mit Küken.
Ja, ach so.
Ja.
Das, ja.
Ich glaube, das war die Osterversion.
Edition, ja.
Ja. Ja. Edition, genau. Sehr das wollte ich sagen.
Also, dann.
Haben wir alles geschafft,
Tommy? Wir haben alles geschafft. Hiermit krass. Sei, der Hinweis auf den Podcast nochmal gestattet, den ihr überall findet, wo es Podcasts gibt. Vielleicht gibt es ja Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Dann hört euch die da an. Alternativ findet ihr sie auch bei YouTube, wenn ihr sie anschauen wollt. Leider natürlich ohne Chat.
Also in zwei Wochen. Ne? Ja, in zwei Wochen genau, ist wieder genau. Alle bekloppt.
Genau.
Und,
genau. Genau, bitte verteilen.
Vielen Dank für eure Fragen.
Vielen Dank für die Fragen.
Das ist so toll. Super. Ich bin da so dankbar dafür, auch dass wie unterschiedlich die sind und dass ihr euch da so öffnet und uns vertraut und diese Fragen stellt.
Und wir steuern auf die 50. Genau, und wir steuern auf die 50. Folge zu. Wir wissen auch gar nicht, was wir machen. Wir wollen irgendwas machen.
Ja, wir müssen irgendwas machen. Vielleicht setzen wir uns einfach nur alberne Hüte auf.
Nee, oder ihr liest die Fragen vor und ich beantworte sie dann. Ja,
das wäre sehr lustig.
Sag doch dem einfach des Arsch. Sag's ihm doch.
Vielleicht halten wir das dann nicht aus. Also ich muss ja auch überlegen, ne? Also wie viel Stress ich aushalte, wie viel. Ich glaube, da muss ich dann zwei Wochen vorher schlafen, um die Sendung zu ertragen.
Musst nicht mit deiner Familie immer retten. Musst du nicht machen. Haus weiter.
So. Warum redest du dann eigentlich schlechtes Pfälzisch, wenn du so?
Weil das so bei mir so.
Da fühle ich mich auch offended jetzt, muss ich sagen. Also. Schneidest du das eigentlich auch raus?
Nein,
oder
das
weiß ich einfach?
Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich möchte, dass es vorbei ist. Wenn ich ehrlich bin.
Okay. Nee, ich fand es auch schön mit dir.
Gut, vielen Dank.
Danke.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Ach nee.
Auf Wiederhören und sehen. Mhm. Tschüss.
Ah nee, die grüßen immer so.
Ja, ja.